Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich darf euch auch ganz herzlich grüßen im Namen der Bibelgemeinde aus Bahntrup. Ich weiß gar nicht, wisst ihr, wo Bahntrup liegt? Wer kennt Bahntrup? Tatsächlich, es gibt tatsächlich Leute, die Bahntrup kennen. Das ist sehr, sehr schön. Was wahrscheinlich mehr von euch kennen, das habe ich gerade schon mitbekommen, ist der Ort Dörntrup beziehungsweise den Sanderhof. Ist das ein Begriff? Genau. Also der Sanderhof ist nicht so weit weg von uns oder die Bibelschule Brake, alle, die so in diese Richtung sich in Deutschland auskennen. Das ist ungefähr der Ort, wo wir herkommen und freuen uns heute hier zu sein. Ich persönlich habe noch eine zweite Frage und zwar: Gibt es jemanden von euch, der irgendwie im Bauwesen arbeitet? Vielleicht sogar Richtung Statiker oder irgendwie sowas? Ich auch nicht, aber das ist ganz gut, weil meine Einleitung hat was damit zu tun. Und wenn es jemanden geben würde, der das tut, dann müsste ich ein bisschen mehr aufpassen bei dem, was ich erzähle. Nicht, dass hier gleich der Erste aufsteht und sagt, naja, so ganz richtig ist das nicht, oder das ist jetzt sehr stark vereinfacht. Ich habe das Vorrecht, in einer Firma arbeiten zu dürfen, die eigentlich eine Baufirma ist, auch wenn ich nicht vom Bau komme, auch was ganz anderes gelernt habe. Aber unsere Firma, die baut ziemlich große Gebäude. Also wir bauen nicht Einfamilienhäuser, sondern wir bauen Logistikhallen, wir bauen Fußballstadien, sowas in dieser Größenordnung. Und vor kurzem, oder ist jetzt schon mehr als einem Jahr, sollte ein Projekt, was bei uns in der Nähe ist, tatsächlich eigentlich zwischen meinem Arbeitgeber, ich arbeite in Paderborn, und zwischen uns zu Hause, das sollte genau dort gebaut werden. Es ist ein riesiges Zentrallager für einen ganz, ganz großen Online-Versandhändler. Den Namen möchte ich jetzt aber nicht nennen. So, und weil das so nah bei uns am Ort ist und wir auch zu einem der Firmen gehören, es gibt nur eine Handvoller Firmen, die das auch realisieren können, war man natürlich bei uns in der Firma ganz, ganz besonders dahinterher, dass wir als Firma diesen Bauauftrag bekommen und dort dann auch das Gebäude errichten dürfen. Man hat halt alles getan, damit man den Auftrag bekommt. Und es hat tatsächlich geklappt. Irgendwann haben wir dann den Zuschlag bekommen. Wir sollten dort dieses Zentrallager bauen. Und so wurden dann gewisse Dinge gemacht. Wir haben angefangen, Teile zu fertigen. Also wir bauen das so mit Betonfertigteilen. Das ist so dann auf der Baustelle wie so Lego für Große. Ne? Man baut das dann alles zusammen und das passt dann irgendwie, wird ein Haus draus. Und wir haben schon angefangen und als wir dann auf dem Baufeld anfangen sollten, als der Tiefbauer dort anfangen sollte, die Erde zu bewegen und den Ortbeton herzustellen, die Fundamente herzustellen für das Haus, kam es zu folgender Situation. Der Tiefbauer ist auch ein sehr großer Tiefbauer, der ist dorthin gefahren mit seinen Treckern und Baggern und alles, was er dort so im Gepäck hatte, ist damit aufs Baufeld gefahren und er ist draufgefahren, stehen geblieben. Hat nur noch den Rückwärtsgang reingelegt, ist wieder rückwärts runtergefahren, ist ausgestiegen, ist zum Bauleiter gekommen, hat gesagt, hier stimmt was nicht. Der Boden passt nicht. Was wir als Auftrag, mit unserem Auftrag bekommen haben, als Unterlagen zu dem Boden, das Bodengutachten ist was ganz anderes. Also ich habe da jetzt noch nicht nachgeguckt, aber aus meiner Erfahrung heraus sagte der Polier, passt das nicht. Ihr müsst den Boden mal kontrollieren. Wir hatten, bevor wir den Auftrag oder mit dem Auftrag hatten wir als Firma ein Bodengutachten bekommen. Und auf diesem Bodengutachten wurde dann auch ziemlich viel aufgebaut. Die Statik des Gebäudes, wie die Fundamente gemacht werden müssen und so weiter. Und es entstellte sich an dieser Stelle heraus, dass das Gutachten fehlerhaft war. Der Boden war total lehmig. Er konnte so, wie wir es geplant haben, absolut nicht tragen. Und jetzt war natürlich das Problem groß, um es abzukürzen. Man hat dann irgendwo doch eine Lösung gefunden, die hat sehr, sehr viel Geld, also den Bauherrn sehr, sehr viel Geld gekostet. Man hat den ganzen Boden austauschen müssen, man hat den Boden kalken müssen und man hat über 1500 Betonpfähle in die Erde rammen müssen, damit der Boden für die Fundamente bereit ist. Und wir haben auch einige aus unserer Gemeinde, die dort in der Nähe wohnen. Das war wirklich fast ein Jahr, meine ich, hat man die ganze Zeit so ein Geräusch gehört. Von morgens bis abends. Bis sie dann Feierabend hatten auf der Baustelle. Und das ging circa ein Jahr, sodass da jeder zumindest rhythmisch sehr gut war von den Leuten, die dort in der Gegend waren. Die wussten ganz genau, wie der Takt von diesen Maschinen ist. Jesus spricht in der Bibel auch einmal in einem Gleichnis von Fundamenten, beziehungsweise davon, dass man ein Haus vernünftig gründen sollte. Und er spricht davon, dass es einen guten Grund gibt und einen schlechten Grund. Und in dem Predigttext, den wir uns heute beschäftigen wollen, geht es genau um dieses Gleichnis. Für die Bibelleser ist das vielleicht sogar schon bekannt. Es ist Matthäus Kapitel 7, die Verse 24 bis 27. Und ich habe die Predigt mit den Worten überschrieben: Gottes Absicht in stürmischen Zeiten. Und ich lade uns ein, jetzt direkt den Text zu lesen. Ich werde das aus der Luther 21 lesen, deswegen kann sich das ein bisschen beißen oder beziehungsweise die Worte einfach anders sein. Lasst euch davon nicht ablenken. Darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf einem Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und rüttelten an dem Haus, stürzte es doch nicht ein, denn es war auf einem Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und sie nicht tut, der ist einem törichten Manne gleich, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten, es rüttelte an dem Haus, stürzte es ein und der Einsturz war gewaltig. Den ersten Punkt, den ich heute in dieser Predigt machen möchte, lautet: Stürme sind normal, erst recht im Leben eines Christen. Jesus spricht diese Worte ja am Ende einer ganz langen Rede, am Ende einer sehr bekannten Rede. Die Bibelkenner wissen, das ist die Bergpredigt, die Jesus hier, oder die Predigt, die mit diesem Begriff Bergpredigt überschrieben wird oder auch bekannt, unter dem Namen bekannt ist. Und er spricht seit Matthäus 5 eine ganz lange Rede. Und am Ende dieser Rede, die letzten Worte, das ist das, was ich jetzt gerade gelesen habe. In dieser Rede hat Jesus viele Dinge weitergegeben, die sich auf das Leben als jemand, der Gott nachfolgt, grundsätzlich beziehen. Aber es ist nicht nur eine theologische Rede, sondern es ist auch eine sehr praktische Rede. Also wenn man den Text liest, dann kann man auch sehr, sehr viele praktische Anwendungen schon für sich rausnehmen, wo man relativ einfach sagt, okay, das steht hier, das sollte ich so machen. Da muss man gar nicht lange drüber nachdenken, es ist relativ klar. Und am Ende dieser Rede sagt Jesus hier dann gerade diesen gelesenen Text. Und er sagt in diesem Text, dass es letztendlich nur zwei Möglichkeiten gibt, auf Jesu Reden zu antworten. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, es zu tun, es zu hören und es dann auch zu tun. Und das zeigt sich dann darin, wie ich mein Leben lebe, wie sich mein Leben gestalte. Oder es eben nicht zu tun, nicht zu hören. Interessant ist hier auch zu sehen, dass beide, also derjenige, der auf Gottes Wort hört und derjenige, der es dann nicht macht und der nicht darauf hört, beide haben das Wort Gottes gehört und beide haben es gesagt bekommen. Es ist also nicht so, dass der eine das Wort Gottes nicht kennt und der andere kennt es. Nein, beiden wurde es gesagt. Der eine hört es und tut es und der andere hört es nicht. Und ich habe an dieser Stelle festgestellt, dass wir Christen hier ziemlich schnell dabei sind, hier andere Kategorien für uns irgendwie zu nehmen. Ja, da gibt es den Christen, der hört auf Christus, der baut sein Leben auf Christus. Und da gibt es halt den Ungläubigen, der das nicht macht. Der Text gibt uns diese Kategorien hier nicht. Der Text sagt nur, es gibt jemanden, beide haben das Wort gehört, der eine tut es und der andere tut es eben nicht. Und ich möchte uns an dieser Stelle auch dazu einladen, dass wir jetzt mal in den nächsten Minuten genau in diesen Kategorien denken. Dass wir das auf uns beziehen und uns die Frage stellen, wo bin ich in meinem Leben jemand, der das Wort Gottes hört und es tut und es zeigt sich darin, wie ich mein Leben lebe? Und wo bin ich jemand, der das Wort Gottes hört, aber der es nicht tut? Ja, lass uns mal diese Kategorien, die wir vielleicht hier schon haben, diesen Maßstab mal runterlegen und das auf uns wirken lassen und diesen Text, diese Predigt so zuhören. Zurück zu unserem Gleichnis. Jesus spricht hier wie selbstverständlich davon, dass es in unserem Leben zu Stürmen kommen wird. Und er gebraucht hier die Begriffe bei mir in der Bibel, Begriffe wie Platzregen, Winde, Wasserströme. Und solche Wetterereignisse, die haben eine ganz schön zerstörerische Wirkung. Wir haben das jetzt neulich wieder mitbekommen in Bayern. Ich weiß nicht, wer die Bilder gesehen hat oder auch jetzt schon ein bisschen länger her, das, was dort im Ahrtal los war, wenn so wirklich Wasserströme, Wassermassen kommen und es anfängt zu regnen ohne Ende, das ist eine zerstörerische Gewalt. Und das ist auch das, wovon Jesus hier spricht. Jesus spricht hier nicht von einem Regenschauer, der mal 5 Minuten dauert und der ein bisschen stärker ist, sondern Jesus spricht hier wirklich von einem Umwetter, was das Potenzial hat, alles kaputt zu machen, was ich mir aufgebaut habe. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Stürme in unserem Leben dazugehören. Und diese Stürme, die können ganz unterschiedlich sein. Und sie können sich in ganz unterschiedlichen Lebensphasen und in Lebensabschnitten einfach auftun. Ich habe jetzt nur ein paar hier für mich aufgeschrieben. Da sind zum Beispiel der Bereich der Gesundheit. Schwere Krankheiten oder anhaltende gesundheitliche Probleme können sich zu wirklich schweren Stürmen in meinem Leben entwickeln. Das kann so stark werden, dass ich irgendwann nicht mehr ein- und ausweiß. Oder Beziehungen. Der Bereich der Beziehungen, da gibt es Probleme in Beziehungen, zum Beispiel Eheprobleme. Die fangen klein an, die werden immer stärker und irgendwann ein Riesenproblem, ein Riesensturm. Und ich weiß nicht, was mir noch Halt geben soll. Beziehungen zwischen Eltern und Kindern können kaputt gehen. Das können enorme Stürme werden, wenn die Beziehung zwischen den Generationen nicht passt. Arbeitslosigkeit oder Probleme am Arbeitsplatz. Wer sowas vielleicht über einen längeren Zeitraum erlebt, das ist ein Sturm. Das fängt an den Dingen zu, an den Dingen zu zehren und es fängt an, mein Leben ein Stück weit ins Wanken zu bringen, weil ich mir die Frage stelle, wie soll das funktionieren? Damit zusammenhängt dann oft finanzielle Sorgen oder Engpässe, dass man merkt, ich lebe zurzeit und ich brauche Dinge, die ich mir nicht leisten kann. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze noch schaffen soll. Aber wenn wir an unser Leben als Christ denken, nochmal speziell, dann gibt es auch den Bereich der Versuchung in unserem Leben. Versuchungen, die sich immer wieder auftun in unserem Leben, die so stark werden, dass ich regelrecht in diesem Sturm untergehe oder drohe unterzugehen. Und als letzten Punkt habe ich aufgeführt, Konflikte in der Gemeinde für uns Christen. Konflikte in der Gemeinde sind auch so Stürme, die entstehen können, die unfassbar stark werden können. Und die sogar dazu führen können, dass bei dem einen oder anderen ziemlich viel kaputt geht. Diese oder auch andere Dinge können oder werden uns im Leben treffen. Es kann so heftig werden, dass unser Leben bis auf das Fundament erschüttert wird. Und wenn wir das erleben, ist es wichtig, dass wir verstehen, warum Gott Stürme nicht nur zulässt, sondern warum Gott Stürme ganz bewusst in unser Leben hineinschickt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich Gottes Absicht mit Stürmen. Sie, wenn wir in diesen Text schauen, und dann haben die Stürmer eine Absicht. Und diese Absicht ist nicht, die Häuser zu zerstören, sondern die Absicht der Stürme ist, das Fundament oder den Grund, auf dem der Bauherr gebaut hat, offenzulegen. Das müssen wir verstehen. Gott geht es mit Stürmen nicht darum, dass unser Leben kaputt bricht, dass unser Haus kaputt bricht. Das ist nur das Ergebnis davon, wenn wir unser Fundament falsch gebaut haben oder das falsche Fundament gelegt haben. Gott geht es mit den Stürmen immer darum, uns zu zeigen, was unser Fundament ist. Und manchmal braucht es eine ganz schön große Menge Wasser und Sturm, um das Fundament freizulegen. Gottes Absicht mit Stürmen ist immer eine gute, auch wenn es uns nie so vorkommen wird. Ich behaupte, dass es uns nie so vorkommen wird. Es wird uns nicht selten so vorkommen, nach Motto, naja, manchmal habe ich direkt das Gefühl, dass es gut ist für mich, diesen Sturm zu erleben, sondern ich glaube, dass wir nie das Gefühl haben werden, dass mich dieser Sturm gerade in irgendeiner Art und Weise weitergeben und weiterbringen kann, dass er gut sogar für mich ist. Wir Menschen sehen in der Situation ja nur den Sturm. Wir gucken ja nicht von der Seite auf das Haus oder auf den Sturm, sondern wenn wir den Sturm erleben, dann sind wir ja mittendrin. Wir merken, wie alles knackt, wie alles durch die Gegend fliegt. Wir lesen hier in dem Text auch nicht, dass zum Beispiel der kluge Bauherr ganz entspannt in seinem Haus saß, aus dem Fenster geguckt hat und dem ganzen Treiben zugeguckt hat. Das lesen wir hier nicht. Also es gibt auch nichts Beruhigendes an diesem Text. Wenn das so wäre, hat er vermutlich auch Angst gehabt. Also wenn Jesus jetzt noch in diesem Text weitergegangen wäre und den Zustand wahrscheinlich beschrieben hätte, wie es den Bauherrn geht, ich bin mir ziemlich sicher, der Mann, auch der weise Bauherr, der hatte genauso Sorge in dem Moment, was passiert mit meinem Haus? Ist es stabil genug gebaut? Aber er hat auch keine Möglichkeit, außer diesen Sturm ein Stück weit über sich ergehen zu lassen. Obwohl sein Fundament gut ist, muss er durch den Sturm und diesen über sich ergehen lassen. Er weiß jedoch nach dem Sturm, dass er sein Haus auf dem richtigen Boden, auf dem festen Grund gebaut hat. Eins der herausforderndsten Tatsachen der Bibel ist für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich persönlich, die Tatsache, dass Gott Stürme, heftige Stürme, in unser Leben schickt und diese gebrauchen will, um uns etwas zu zeigen. Und ich habe festgestellt, dass das ganz lange nicht in mein Gottesbild gepasst hat. Dass Gott Stürme in das Leben schickt. Und so geht es, glaube ich, nicht nur mir, sondern ich glaube, dass viele Christen mit dieser Tatsache ein Problem haben. Und so haben ich oder auch viele andere Christen dann angefangen, ein Bild von Gott zu bauen, zu basteln, was diese Tatsache ausblendet. Gott würde so etwas niemals machen. Und das Ergebnis ist dann, dass man glaubt, dass es einem als Christ immer gut gehen muss, dass man mit Gebet jedes Problem sofort beenden kann und dass jeder Sturm ganz, ganz schnell vorüber ist, wenn ich bete. Aber so ist es nicht. Zumindest nicht in meinem Leben. Es gibt Stürme, da betet man und betet man und betet man und das dauert. Das Buch Hiob zeigt uns hier auf eine ganz eindrucksvolle Art und Weise, wie sowas ablaufen kann. Dort sehen wir das sehr plastisch. Ich weiß, dass diese Tatsache im ersten Moment wenig tröstend ist, wenn man das so hört. Und wenn du dich gerade in einem, vor allem wenn du dich gerade in einem Sturm befindest, aber lass den Gedanken mal zu, dass Gott dir zeigen möchte, dass trotz der Probleme und Sorgen, dass du dir trotz der Probleme und Sorgen keine Angst oder keine Angst haben brauchst, weil du auf den festen, in den richtigen Felsen gebaut hast. Oder vielleicht will Gott diesen Sturm dazu gebrauchen, um dir genau das Gegenteil zu beweisen. Vielleicht schickt er diesen Sturm. Vielleicht hängst du so sehr an Dingen und hast dein Leben so sehr auf diesen Dingen aufgebaut, von denen du eigentlich ganz genau weißt, dass diese so unwichtig und auch absolut keinen Ewigkeitswert haben. Und vielleicht ist Gott so gnädig mit dir, dass er dir durch einen Sturm genau das nochmal zeigen will. Und er wird so lange auf diese Dinge Stürme schicken, bis du irgendwann verstehst, das hält nicht. Ich kann mein Leben nicht auf Karriere bauen. Ich kann mein Leben nicht auf meiner Gesundheit bauen. Das sind alles Dinge, die ich gar nicht in der Hand habe. Und wenn das meine Grundlage ist, dann wird das irgendwann vergehen. Und die Frage ist jetzt, wie reagieren wir? Wie reagieren du und ich? Wie reagieren wir auf diese Stürme, wenn sie auf unser Leben treffen? Und das ist letztendlich auch der dritte Punkt. Menschen reagieren ganz unterschiedlich. Wir können natürlich anfangen, gegen die Stürme zu kämpfen. Und das müssen wir in der Regel dann machen, wenn wir nicht genau sicher sind, ob unser Fundament hält oder wenn wir das Gefühl haben, dass unser Fundament gerade anfängt, unterspült zu werden. Das ist ja auch letztendlich das, was man ganz oft in den Nachrichten sieht, wenn Sturm kommt, dann versuchen wir Menschen gegen diesen Sturm, gegen die Fluten, gegen das, was dort auf uns zukommt, zu kämpfen. Und ich habe jetzt mal so ein paar Beispiele genannt, wie das aussehen kann. Da kann man dann zum Beispiel Sandsäcke stapeln. Wird ja ganz oft gemacht, wenn der Wasserpegel irgendwo steigt an Flüssen, dann legt man Sandsäcke erstmal auf die Deiche oder vor die Tür oder was auch immer. Das sind dann so Gebete oder Bibelverse, die ich mir dann immer vor Augen halte und die ich dann immer wieder, wenn ich merke, die Fluten kommen, dann vor mir herlege, um mein Haus lege. Aber das Problem ist, beziehungsweise das ist an sich eine gute Sache, wenn ich mich in schwierigen Momenten an Bibelverse klammer oder vielleicht sogar an Lieder oder was auch immer. Das Problem ist, dass allein das, durch, also die Tatsache, dass ich in dem schweren Moment dann einen Bibelvers lese, das ist mein eigentliches Problem, mein kaputtes Fundament, dass sich an dieser Tatsache nichts ändert. Ich durfte diese Predigt letzte Woche auch in einer anderen Gemeinde auswärts predigen. Da kam nach der Predigt ein Bruder auf mich zu und der sagte, 2 Jahre lang habe ich Römer 8 als den Sandsack vor mir hergestellt. Jeden Tag. Er ist durch ganz, ganz schwere Zeiten gegangen und das ist immer mehr in seinem Leben kaputt gegangen. Seine Frau hat ihn verlassen und so weiter und so fort. Und jeden Tag hat er Römer 8, bis er nach 2 Jahren festgestellt hat, das, was er brauchte, war in Matthäus 6. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Es ist gut, diesen Vers zu haben, es ist gut, andere Verse zu haben. Aber wenn wir das als eine Notlösung machen, um die wirklichen Probleme, auf die Gott uns aufmerksam machen will, zu beseitigen, dann wird es nicht funktionieren. Eine andere Möglichkeit ist, wir stellen Stützen auf. Ja, wir merken, unser Fundament geht vielleicht sogar ab, es entstehen Risse irgendwo, das Haus fängt ganz bedrohlich an zu knacken oder vielleicht senkt sich das an der einen oder anderen Stelle. Was machen wir? Wir stellen Stützen auf. So die Stütze der scheinbar geistlichen Erneuerung. Jetzt, Herr, werde ich dir dienen. Ja, jetzt wird alles anders. Ja, ich habe es verstanden, dass du mich auf meine Lauheit aufmerksam machen wolltest, aber jetzt habe ich es verstanden. Ja, für uns Sänger wird das bedeuten, jetzt komme ich wieder zur Chorprobe oder ich komme wieder zur Bibelstunde oder zum Gottesdienst. Ich bin jetzt wieder total dabei. Es ist alles wieder gut. In Wirklichkeit hat sich aber nichts an dem Fundament geändert. Man nimmt sich nur vor, gewisse Dinge schnell zu machen. Es hält eine Zeit lang an. Es verändert sich auf lange Sicht aber nichts. Im schlimmsten Fall baut man sein Leben ab jetzt auf diesen Stützen und gerät somit immer mehr in eine Gesetzlichkeit. Oder wir können anfangen, das Haus von innen zu verbarrikadieren. Und Risse, also die in der Wand entstehen, die spachteln wir einfach direkt zu. Wir haben gute Spachtelmasse und wenn dann so ein Riss entsteht und das Haus sich senkt und es geht ein bisschen was auseinander, dann nehmen wir diese Spachtelmasse und wir schmieren sie einfach direkt in diesen Schlitz und das sieht wieder alles aus, als wenn es in Ordnung ist. Da steht eine Ehe kurz vor der Trennung, vor dem Scheitern. Dann geht man vielleicht noch in die Seelsorge, holt sich ein paar Ratschläge ab und jetzt tut man wieder so, als wenn alles in Ordnung ist. Man behandelt die Frau oder man behandelt den Mann jetzt ein wenig besser oder man versucht ab und zu mal mehr Zeit mit den Kindern oder der Familie zu verbringen. Ist irgendwie auch ganz gut, aber reicht dann immer und immer und immer wieder nur, um so gewisse Risse zu stopfen. Zu schmieren. Wenn es gerade mal wieder richtig reißt, dann macht man das. Es überbrückt irgendwie. Aber auf lange Sicht ändert sich nichts. Warum? Weil man am Fundament in seinem Leben nichts geändert hat. Oder als letzte Möglichkeit, wir stellen einfach dicke Möbel vor die kaputten Stellen in unserem Leben. Das können wir ja auch machen. So einen dicken Schrank oder ein Regal. Ja, den Schrank der Lüge. Oder das dicke Regal der Heuchelei, das stellen wir dann einfach vor, diese kaputten Stellen. Im Endeffekt betreiben wir damit Selbstbetrug, weil wir uns damit einreden, ist alles gut. Und wisst ihr, je öfter wir uns einreden, dass alles gut ist, irgendwann fangen wir an, das wirklich zu glauben. Weil wir gucken ja auf den Schrank, nicht auf den Riss. Wir gucken ja auf ein Regal, aber nicht auf Bereiche in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Und wenn ich mir das nur oft genug einrede, irgendwann glaube ich das selber. Aus meiner Sicht, das kann ich dann ja auch mit Fug und Recht behaupten, aus meiner Sicht, von hier, wo ich stehe, ist alles in Ordnung. Ich sehe keine Risse in meinem Leben. Ich sehe hier nichts, was eigentlich geändert werden müsste oder was mich auf Dinge hinweist, die in meinem Leben nicht in Ordnung sind. Wenn das auf dein Leben zutrifft und du vielleicht jetzt schon weißt, es gibt Lebensbereiche in deinem Leben, wo das der Fall ist, wo Gott immer wieder Stürme schickt und du versuchst, nach diesen Methoden vorzugehen, dann habe ich eine schlechte und ich habe eine gute Nachricht für dich. Die schlechte ist, dass dein Haus nicht bestehen bleiben wird. Irgendwann wird es einstürzen. Irgendwann wird es zu viele Risse haben, das Fundament wird abgehen. Irgendwann wird es einstürzen. Die Gute, Gott ist gnädig. Und deswegen will er, und weil ihm so sehr viel an dir liegt, wird er immer wieder und immer weiter Stürme in dein Leben schicken, um dich genau auf das aufmerksam zu machen. Es hält nicht. Es wird nicht funktionieren. Und er bietet dir dann gleichzeitig an, dass du dein Leben auf ihm und auf seinem Wort bauen kannst. Und du kannst jederzeit damit anfangen. Das ist auch das Tolle bei unserem Herrn. Wisst ihr, habt ihr schon mal versucht, ein Haus spontan zu bauen oder umzubauen oder eine Baugenehmigung zu kriegen? Wir sind als Gemeinde gerade da dran. Das kann so lange dauern, bis man da die Genehmigung hat. Wenn wir zu unserem Herrn kommen und sagen, ich stelle fest, hier gibt es eine Riesenbaustelle in meinem Leben, dann können wir sofort anfangen. Es dauert nicht lange. Wir kommen zu ihm und er ist bereit, uns unser Fundament zu geben. Es gibt aber auch eine andere Reaktion auf die Stürme. Da erleben Menschen Stürme, die extrem heftig sind, aber sie sind trotzdem total ruhig. Und das ist nicht gespielt. Also das sind nicht Menschen, die einfach gute Schauspieler sind und die es irgendwie schaffen, diese Ruhe zu bewahren, obwohl sie total unruhig sind, sondern sie haben echten Frieden, sie haben echte Ruhe im Herzen. Ich erinnere mich an eine Beerdigung von einer Frau, die im fortgeschrittenen Alter sehr plötzlich und ohne Vorankündigung gestorben ist. Und auf der Beerdigung höre ich dann den Mann und den Sohn beten und das sind Gebete voller Dankbarkeit für die Zeit, für den Segen, den man durch die Mutter oder Frau erlebt hat. Und ich höre mir das an von der Seite als ja nicht wirklich Betroffener und ich denke mir, das passt doch gar nicht zu dem, was die beiden dort gerade erleben. Das Leid, den Verlust, plötzlich, unerwartet. Das ist rein menschlich nicht zu erklären, wie jemand in der Situation einen Frieden in seinem Herzen haben kann und voller aus diesem Frieden heraus sagen kann, Herr, ich danke dir. Ich danke dir für alles, was du tust. Oder ich erinnere mich an die Geschichte von einem jungen Mann, es war eigentlich eher noch ein Kind, der bei uns in der Region gelebt hat. Und der hatte eine sehr schwere und sehr aggressive Krebserkrankung erleiden müssen. Und in diesem Lebenskampf, den er kämpfen musste dann, im wahrsten Sinne des Wortes, hat er eine Vorfreude auf die Ewigkeit ausgestrahlt und einen Frieden verbreitet, der dazu führte, dass alle, die ihn begleitet haben und auch die Ärzte, das Personal im Krankenhaus, davon fasziniert waren und sich das nicht erklären konnten, was diesen Jungen ausmacht. Und der Junge starb dann tatsächlich an diesem Krebs. Er hat es nicht auf der Erde nicht überlebt. Und zu seiner Beerdigung kamen dann Chef und Oberärzte aus Krankenhäusern von mehreren hundert Kilometern Entfernung, weil sie es sich nicht erklären konnten, wie jemand in diesen Momenten, die so unfassbar schwer sind, eine Ruhe und einen Frieden haben kann, der über alles das hinausgeht, was man sich erklären kann. Das können wir nicht spielen. Das können wir uns auch nicht einbilden oder einreden. So einen Frieden haben wir nur, wenn unser Fundament fest ist. Abschließend möchte ich mit einem Beispiel von einem Mann, der Horatio Spafford heißt. Wer kennt diesen Mann, Horatio Spafford? Vielleicht kennt den Mann nicht so viele, oder diesen Namen vielleicht nicht, aber das Lied, das er geschrieben hat, ist sehr bekannt. Dieser Mann war ein wohlhabender Amerikaner. Er lebte Ende 1800, Anfang 1900, also diese Jahrhundertwende. Und er hatte viele Immobilien in Chicago. Und dann kam es irgendwann zu einem ganz großen Brand. Und damals war das alles noch nicht ganz so wie heute. Wenn es damals in großen Städten angefangen hat zu brennen, dann war das oft ziemlich katastrophal, weil der Brand einfach um sich fraß und so oft ganze Straßen oder Stadtteile betroffen waren. Und es war auch bei diesem Mann so, er hat tatsächlich sehr, sehr viel Immobilien verloren. Und nach diesem ganzen Stress, der dort entstanden ist, hat er entschieden, komm, wir fahren nach Europa, wir machen dort Urlaub, verbinden das damit, dass wir den Evangelisten Moody, das war ein Freund der Familie, dass wir ihn bei einer Evangelisation unterstützen, mit Musik auch. Und so wollten sie nach Europa. Und er hat aber noch so viele Sachen zu klären im Zusammenhang mit diesen ganzen Bränden, dass er seine Frau und seine vier Töchter vorgeschickt hat. Die Töchter waren zwischen 2 und 11 Jahre alt. Und so fahren sie vor und es kommt auf dieser Überreise zwischen Nordamerika und England, kommt es zu einer Schiffskatastrophe. Das Schiff, das sinkt und die Frau ist die Einzige, die dieses Unglück, diese Tragödie überlebt. Alle vier Töchter ertrinken dort im Ozean. Und als die Frau dann gerettet ist und an Land ist, schreibt sie ihrem Mann ein Telegramm, was letztendlich nur aus 2 Worten besteht. Saved, alone. Alleine gerettet. Und der Mann, der ist jetzt natürlich, er hat ja mitbekommen, was mit dem Schiff passiert ist, weiß also, was auch diese Nachricht bedeutet. Er lässt alles stehen und liegen und reist seiner Frau hinterher. Und als er dort auf diesem Weg ist, weil er schon ein bisschen bekannter war, auch in der Region, holt ihn der Kapitän hoch, als sie diese Stelle überfahren, wo das Unglück passiert ist. Und der Kapitän holt ihn hoch und sagt ihm, hier ist dieses Unglück passiert, hier irgendwo ist die Stelle. Und von diesen Eindrücken, die er dort auf dieser Brücke, er lässt ihn dann alleine, zieht sich zurück und so steht er dort oben, geht er später in seine Kabine, wo er dann sein Zimmer hatte, und er schreibt ein ganz, ganz bekanntes Lied, was ab dann bis heute, und ich bin mir auch ziemlich sicher, auch die nächsten Jahre in den christlichen Glauben ziemlich geprägt hat oder auch in christlichen Gemeinden gesungen wurde. Er setzt sich hin und er schreibt ein Lied, was im Deutschen übersetzt so ein bisschen an seiner Aussagekraft verliert. Aber jeder, der die Möglichkeit hat, es auf Englisch zu lesen, lest euch die ersten Zeilen dieses Liedes mit diesem Hintergrund einmal durch, dass dort jemand gerade ein Lied schreibt, nachdem er 4 Kinder in den Fluten eines Ozeans verloren hat. Im Deutschen übersetzt heißt das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allerzeit singt. Mir ist wohl in dem Herrn. Wisst ihr, wie kann das sein? Wie funktioniert das? Wie können wir uns das erklären? Wie können wir uns erklären, dass jemand in den größten Kämpfen, in den größten Stürmen seines Lebens Ruhe findet? Das alles können wir nur erklären, wenn wir wirklich verstehen, dass es ein Fundament gibt, was uns die Sicherheit gibt, auch dann zu tragen, wenn wir die größten Stürme in unserem Leben erleben. Und wenn wir diese Stürme erleben und feststellen, es hält, dann werden wir diese Dinge sagen können. Ich möchte zusammenfassen. Christen werden nicht von Stürmen bewahrt, beziehungsweise werden kein sturmfreies Leben mit alle Tage Sonnenschein erleben. Das sollen wir mitnehmen. Die Frage, Gott gebraucht Stürme, um uns in seiner Gnade etwas zu offenbaren. Entweder, dass ich auf falschem Fundament gebaut habe oder dass ich dem richtigen Fundament trauen kann. Die Frage ist, wie reagieren wir auf diese Stürme? Und wenn du merkst, dass du in einem der Punkte Veränderung in deinem Leben benötigst, ja, dann geh nicht einfach heute nach Hause, sondern komm und lass uns darüber reden. Such dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst und lass uns diese Dinge vor Gott bringen, damit auch dein Fundament in diesem Bereich deines Lebens erneuert wird. Wisst ihr, wenn Statiker ein Fundament berechnen, das ist jetzt wieder sehr grob, aber dann hat man mehrere Gutachten, die man nimmt und dann guckt man, okay, welche Stürme kommen in der Regel, wenn ich jetzt hier auf diesem Feld bauen würde, welche Stürme sind hier in der Regel? Was für Niederschläge sind hier in der Regel? Was für Schneelasten kommen hier? Und so weiter. Man nimmt ganz viele Annahmen, man nimmt Werte und dann fügt man noch gewisse Sicherheiten hinzu. Und dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, dass man sagt, so und so muss das Fundament aussehen. Aber wisst ihr, keine dieser Annahmen und kein Statiker dieser Welt wird mir sagen, egal was passiert, egal wie schlimm, egal was, das wird stehen bleiben. Das kann keiner sagen. Jesus Christus dagegen bietet uns ein Fundament, das mit hundertprozentiger Sicherheit halten wird. Und er kann es dir garantieren, weil er alle Stürme, weil er alle Lasten, die auf dein Leben eindrücken werden, kennt und weil er selber sein Leben gegeben hat, damit du dieses Fundament haben kannst. Und ich möchte dich daran zu ermutigen, dein Leben wirklich auf diesem Fundament zu bauen. Gott segne dich im Nachdenken und Gott lasse dich nicht in Ruhe, wenn es in deinem Leben Momente gibt oder Bereiche gibt, wo du auf dem falschen Fundament baust. Amen.